Deine Stellenausschreibung könnte ein Upgrade vertragen? Dann hol dir jetzt den We Like You Stellenprofil-Check komplett kostenlos. Wir prüfen deine Jobanzeige und die gesamte Bewerberreise auf Herz und Nieren. Mehr qualifizierte Bewerbungen, eine stärkere Arbeitgebermarke und eine bessere Candidate Experience warten auf dich. Klick auf den Link in den Shownotes oder schreibe mich direkt auf LinkedIn an und sichere dir deine kostenlose Analyse inklusive Feedbackgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Nils Richter begrüßen. Nils ist nach seinen Abschlüssen in Biochemie und BWL und einigen ersten Jobs Anfang 2006 in der Personalberatungsbranche gestartet. Binnen 15 Jahren hat er sich bei Michael Page bis zum Managing Director Deutschland hochgearbeitet und führte das Unternehmen erfolgreich durch Corona. Im Anschluss wirkte er 2 Jahre als CEO einer anderen spezialisierten internationalen Personalberatung, bevor er Mitte 2022 bei Alligator als Chief Growth Officer startete. Hier arbeitet Nils eng mit den GründerInnen der mittlerweile 25 HR-Tech-Startups zusammen und fokussiert sich auf deren Geschäftsentwicklung und Umsetzung von Strategien zur Umsatzsteigerung und zur Marktvergrößerung.
Eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast. Wie immer aus meinem Tonstudio in Mannheim-Seckenheim grüße ich heute rüber in die Bundeshauptstadt nach Berlin. Moin, moin, Nils.
Hi, Stefan. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Auf jeden Fall. Nils, wir beide kennen uns jetzt seit ein paar Wochen. Wir sind beide Teil vom Alligator-Netzwerk. Magst du uns, also insbesondere den ZuhörerInnen, weil ich ja ganz gut Bescheid weiß als Investor, kurz auf den Punkt bringen, so Elevator-Pitch-mäßig, was das Alligator-Ökosystem eigentlich ist?
Ja, sehr, sehr gerne. Also Alligator ist im Grunde relativ einfach erklärt. Wir sind ein operativer Venture Capitalist für HR-Startups, die sich im Early Stage befinden. Das heißt also, jeder, der gründet im Bereich HR-Tech, der kann sich gerne jederzeit bei uns melden. Wir könnten ein potenzieller Frühphaseninvestor für dieses Startup sein. Darüber hinaus versuchen wir aber auch ein großes Ökosystem zu bauen. Das heißt, mit den aktuell bestehenden 25 Startups, die wir haben und den jetzt schon über 70 Investoren um uns rum, plus Partnerfirmen, plus Freunde, Family and Friends, was man alles so kennt, versuchen wir jetzt gerade ein neues Ökosystem aufzubauen im Bereich HR-Tech, die sogenannte HR-Tech Alliance, und wollen dort die verschiedenen Stakeholder zusammenbringen, das heißt also Gründer oder Startups, Investoren, Personaler, sodass demensprechend im HR-Tech-Space endlich dieser Gap geschlossen wird, weil bis dato gibt es in dem Bereich noch nicht wirklich eine große Community. Und wenn ich irgendwie auf Google oder was auch immer ein bestimmtes Tech-Tool suche, dann werde ich unter den vielen, vielen, vielen Suchergebnissen, die es weltweit gibt, erschlagen. Und wir wollen dort ein bisschen mehr Transparenz reinbringen. Und das ist ein großer Asset, den wir da versuchen, mit aufs Tableau zu bringen. Allerdings nicht nur mit unseren eigenen Startups, das muss ich hier noch dazu sagen, sondern wir versuchen ganz, ganz viele tolle HR-Tech-Lösungen zusammenzubringen, damit wirklich auch der Personaler, die Personalerin hier wirklich findet, was er oder sie braucht.
Vielleicht erläuterst du nochmal auch hier wieder, ich bin natürlich etwas tiefer in dem Thema drin, aber was bedeutet Frühphase?
Frühphase heißt ganz, ganz früh. Das heißt also, wenn jetzt jemand eine Idee hat, dann reicht das teilweise sogar. Wir sind bei diesen 25 Firmen, in die wir investiert sind, sind wir bei einigen sogar Gründungsgesellschafter. Das heißt also, wir haben den Unternehmen auch sogar geholfen, zum Notar zu gehen und waren dann dabei. Es kann aber auch schon ein bisschen weiter sein. Also wir sagen extra, naja, wir brauchen schon einen gewissen Prozentsatz. Wir reden vielleicht so 5-10%, vielleicht mal 15% von dem Investment oder von dem Startup. Und dadurch, dass wir keinen Fonds haben, ne, du und ich, wir haben ja beide investiert in Alligator. Das heißt, wir investieren von sogenannten Business Angels, deren Geld. Man kann auch sagen, wir sind vielleicht so eine Art Business Angel Netzwerk im weitesten Sinne. Allerdings sind alle Investoren bei Alligator als Gesellschafter gelistet. Und wir versuchen wirklich früh, sehr, sehr früh, tolle Ideen zu eruieren um mit diesen dann wirklich gemeinsam den Weg zu gehen. Ich habe vorhin erwähnt, wir sind operativ. Das heißt also, wir helfen unseren Startups nicht nur mit diesem Geld, sondern wir haben hier bei uns auch ganz tolle Persönlichkeiten sitzen, die diesen Menschen helfen, die ersten Schritte zu machen, ob es jetzt eine Webseite zu bauen ist, ob es eine PR-Strategie ist, ob es jetzt überhaupt die Buchhaltung aufzusetzen, ob es die ersten Kunden sind, Netzwerke, ob es die weiteren Investorensuche ist, was auch immer, da unterstützen wir. Und wir glauben auch, dass das eine sehr, sehr tolle Unterstützung ist, als einfach nur Geld zu geben.
Ist das der zentrale Unterschied, weil du es, Nils, jetzt zweimal auch betont hast, als operativer Venture Capitalist, jetzt ranken sich ja, und das ist ja wie bei vielen Themen, wo viel Geld fließt, ranken sich ja immer irgendwelche Gerüchte und irgendwelche Stories, die sich hartnäckig halten und so, ne? So nach dem Motto, denen geht's nur um die Kohle und sowas. Ist das der zentrale Unterschied, wenn du sagst, operativ Venture Capitalist ist ganz nah dran, ist sehr viel mehr unterstützend als nur, ich sag's jetzt mal platt, weil das trifft auch nicht alles, einfach nur Geld reingeschossen?
Auch, würde ich sagen. Also nur weil man operativ ist, heißt jetzt nicht, dass man auf einmal der Good Cop ist. Mhm. Wobei ich auch jetzt nicht die nur Geld geben, verteufeln würde. Das würde ich ja dann in fast deinem Fall tun. Aber Spaß beiseite, es geht darum, also wir versuchen ja, und das ist ja auch das, woran du auch geglaubt hast und ich ebenfalls selbst, dass diese operative Leistung wirklich fast mit Geld gar nicht aufzuwerten ist. Weil wenn ich gründe heute, bin ich halt sehr, sehr alleine. Natürlich kann ich versuchen, zu irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen zu gehen etc., aber im Alltag bin ich alleine. Und wir versuchen halt, diese Synergien zu heben, zu sagen, komm, wir bringen unterschiedliche Level auch zusammen. Und wir haben zum Beispiel auch so einmal im Monat so einen sogenannten Founders Call. Bedeutet, dort tauschen sich dann auch unsere Gründer untereinander aus. Das heißt also, wenn der eine sagt jetzt mal ganz banal, ja, ich brauche irgendwie eine Vertragsvorlage oder ich brauche neue AGB, dann sagt der andere, ja, ich habe das gerade erstellt, hier schicke ich dir zu. Kannst du einfach benutzen und anpassen. Das heißt, diese schnelle, unverbindliche Hilfe ist sehr, sehr viel wert, sodass der Gründer oder die Gründerin sich wirklich auf das jeweilige wichtige Thema auch stürzen kann. Das Zweite ist, was ich vielleicht noch dazu sagen will, wir sind ja überall minderheitsbeteiligt. Das heißt, unsere Beteiligung, bis auf ein, zwei Ausnahmen, ziehen sich so zwischen 3-20% Maximum. Bedeutet, die Gründer oder die Gründerinnen sind bei uns komplett ihres Glückes Schmied. Wir sind dabei, wir sind Sparringspartner, wir helfen, wo wir können. Wir geben Rat, wir geben nicht nur Rat, sondern wir geben auch Tat, wie eben schon erwähnt. Nichtsdestotrotz kann der Gründer oder die Gründerin immer selbst entscheiden, welchen Weg er oder sie gehen möchte. Und das ist uns persönlich auch sehr, sehr wichtig, weil wir sind hier in dem HR-Space und wir kennen beide, dass zumindest im Stereotyp dieses klassische Sales, Wolf of Wall Street ist ja im HR-Space eher verpönt. Wir sind ja hier nicht im Fintech-Bereich, sondern wir sind hier im Bereich HR. Und genau das wollen wir auch widerspiegeln, dass wir sagen, hey, wir arbeiten zusammen und am Ende des Tages müssen wir alle zusammenarbeiten. Deswegen auch diese Gründung von dieser HR-Tech-Alliance, wo wir ja, wie gesagt, nicht nur unsere eigenen Ventures reinnehmen, sondern auch Fremde, weil wir der Meinung sind, nur gemeinsam können wir wirklich diese HR-Transformation, die so immens wichtig ist, vorantreiben. Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir hier nicht mehrheitsbeteiligt sind und quasi dem Gründer sagen, springen und dann muss er springen. Ne? Und ich glaube, das macht uns so sympathisch, neben dem Alligator in unserem Logo, plus natürlich dem Track, den wir bis dato hingelegt haben, weil ich glaube, im Bereich HR kommt man eigentlich nicht so wirklich mehr an uns vorbei.
Das glaube ich auch, insbesondere wenn es um Tech-Lösungen geht. Ne? Und jetzt ist natürlich HR-Tech auch ein wahrscheinlich mittlerweile schon signifikanter Teil von HR insgesamt, wobei ich jetzt für die HR-Industrie auch keine wirkliche Definition habe. Aber wenn ihr sagt HR-Tech, was genau umreißt das? Vielleicht kannst du uns da mal so ein, zwei Hinweise geben, was für dich, was für euch bei Alligator HR-Tech bedeutet.
Sehr, sehr gerne. HR-Tech bedeutet für uns eigentlich Software. Natürlich haben wir in unserer Historie auch eine gewisse Wegstrecke hinter uns. Das heißt also, alle 25 Lösungen, die wir haben, sind nicht alle zu 100% IT-basiert oder Technologien, sondern da haben wir auch zum Beispiel auch mal eine Recruiting-Lösung dabei, wo es auch noch Recruiter benötigt, die dann zum Beispiel Active Sourcing machen und so weiter. Aber die haben alle eine große Tech-Komponente auf jeden Fall inkludiert. Sukzessive im Laufe der Jahre sind wir immer mehr Richtung Tech gegangen. Das heißt, wir versuchen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im HR, also vom Onboarding, vom Recruiting, Attraction, bis hinten zum Offboarding, bis zur Organisation, alles anzubieten. Und wir haben auch nur synergetische Modelle. Das heißt, vielleicht auch wieder so ein Aspekt, dass wir wirklich aufzeigen wollen, dass wir hier Teil des Guten sind. Wir haben keine konkurrierenden Modelle. Das heißt, wir sind nicht so ein klassischer Investor, der jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel der Lieferdienste, das haben wir ja vielleicht alle in den Medien mitbekommen. Dann bin ich bei Lieferheld, bei Gorillas und bei Flink drin als Investor. Und am Ende des Tages ist es mir egal, welcher davon das Rennen macht. Hauptsache einer von den dreien macht das Rennen. Wir sagen, wir versuchen wirklich nur Lösungen zu haben, die nebeneinander funktionieren, damit wirklich auch jeder Gründer, jede Gründerin weiß, hey, die meinen es wirklich ernst mit mir. Ja? Und heißt das, dass wir bis an unser Lebensende das so durchziehen können? Weiß ich nicht. Aber jeder von unseren Gründern und Gründerinnen weiß, wenn wir heute in etwas investieren, dann ist es eine Lösung, die neben ihnen funktioniert. Wenn natürlich dieser Gründer oder die Gründerin ein Jahr später in eine Richtung pivotet, also sich verändert, und zum Beispiel jetzt eine Software im Bereich Ausbildung anbietet, die vielleicht jemand anders schon abdeckt, dann können wir natürlich dafür nichts, weil am Ende des Tages ist der Gründer ja seines eigenen Glückes Schmied. Aber wir versuchen zum Zeitpunkt des Investments so zu agieren, dass es eine Synergie bildet. Und wir hoffen auch, das ist auch ein Teil meines Jobs zum Beispiel, dass wir die Synergien auch heben können. Ne? Weil die einen haben vielleicht diese Kundenstruktur oder diese Branche, die sie abdecken. Und jemand anders könnte wunderbar hier ein Add-on leisten, also ein anderes Startup. Und die können dann vielleicht zusammen zum Kunden agieren. Ne?
Du bist jetzt auch schon relativ lange in der HR-Szene, HR-Welt, HR-Umfeld, Bubble, nenn's wie du es willst, auch schon relativ lange dabei, in Jahren betrachtet auch länger als ich. Also wir beide zusammen, wir bringen es bestimmt irgendwie auf, weiß nicht, 40, 50 Jahre geballte Erfahrungswerte, was nicht immer unbedingt und für Kompetenz immer sprechen muss. Ne? Also Erfahrungswerte ist nicht echt Kompetenz, aber du hast in verschiedensten Bereichen gearbeitet, du kennst dich aus. Was beobachtest du jetzt gerade im Jahr 2024, was das ganze Thema HR-Tech angeht? Also in welche Richtung geht das? Werdet ihr bei Alligator überschwemmt mit Tech-Ideen? Weil das ja, du hast gerade Fintech genannt, da habe ich zum Beispiel auch schon drin gearbeitet im B2B-Fintech. Und ja, da ist es tatsächlich teilweise Shark Tank, ne? Und da sind Investoren drin, die nur reinbuttern und dann am Ende wieder rausgehen, aber auch in anderen Phasen. Deswegen war es mir gerade so wichtig zu sagen, was ist Frühphase und was kommt danach? Das ist ja auch eine Wertschöpfungskette. Also in welche Richtung geht das Ganze? Was beobachtest du jetzt gerade auch basierend auf dem, was du die letzten Jahrzehnte schon so mitbekommen hast?
Absolut. Also es hört sich so alt an. Also ich bin seit Anfang 2006 bin ich in der Branche tätig. Das sind dann jetzt 18 Jahre. Reicht. Du hast mich, sind doch Jahrzehnte schon. also vom Prinzip her kann man ganz klar einen Trend, also KI ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung, wenn ich das jetzt hier erwähne. Aber es geht eher darum, was sind die Anwendungsbereiche der KI? Also KI, vielleicht für die vielleicht noch nicht so viel Berührungspunkte bis dato mit der KI an sich hatten. KI ermöglicht einfach im Grunde die Big Data, also die großen Daten, die da sind, wirklich sinnhafter zu nutzen und schnell zu nutzen. Und da ist zum einen zu erkennen, dass das Thema Skills, also Hard Skills, sehr, sehr groß und on vogue ist. Bedeutet, in der Vergangenheit, also wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe mit 200, 500.000 Mitarbeitern, was auch immer, war es schwer für mich, so eine Art Skill-Map oder so eine Heat-Map zu erstellen. Was habe ich denn überhaupt für Skills in meinem Unternehmen? Und wenn ich morgen dorthin möchte, was sind meine Skill-Gaps? Und was muss ich dann mit den jeweiligen Personen machen? Beziehungsweise habe ich gewisse Skill-Gaps, die ich nicht lösen kann? Also muss ich dann extern hiren oder nicht? Und das ist jetzt mittlerweile möglich, wirklich mit der KI. Und das gibt natürlich jetzt gerade in dem Feld einen sehr großen Boost. Weil vor 3, 4, 5 Jahren war halt das Thema Soft Skills, so sage ich jetzt mal, recht stark on vogue. Und jetzt geht es gerade Richtung Hard Skills, dank der KI. Das Zweite, was wir sehen, ist das Thema Also der Fachkräftemangel, auch wenn er natürlich jetzt aufgrund der etwas angespannteren wirtschaftlichen Lage ein bisschen abgedämpft wurde, ist der Fachkräftemangel nach wie vor maximal vorhanden. Und viele Tools richten sich halt in die Richtung, okay, wie kann ich besser onboarden, wie kann ich schneller onboarden, wie kann ich Prozesse optimieren, die mir vielleicht, die mich vielleicht Kandidaten kosten, also weil sie vielleicht abspringen im Prozess. Wie kann ich breiter mich aufstellen in den diversen sozialen Medien? Und last but not least, wie kann ich die Retention auch erhöhen? Also wie schaffe ich es in dieser teilweise sehr hybriden Welt, also die Menschen teilweise im Büro sind, teilweise zu Hause, dass ich dort noch die Kultur hochhalte, dass sie sich gebunden fühlen ins Unternehmen? Und wie schaffe ich es natürlich dort die Loyalität zu erhöhen, sodass sie noch 1, 2, 3, 4, 5 Jahre länger im Unternehmen bleiben? Weil jeden Menschen, den ich habe in meinem Unternehmen, den sollte ich behalten, weil wenn ich den auch noch verliere, dann habe ich morgen noch mehr Lücken zu schließen. Und das ist auch ein Umdenken, was so langsam passiert, weil viele Unternehmer, das meine ich gar nicht böse, ich war ja selbst mal Geschäftsführer, werden in Krisenzeiten Controller und schauen halt nur, wie kann ich Kosten sparen und lassen dann bestimmte Positionen vielleicht auch unbesetzt oder freuen sich oder nicht freuen sich, sondern lassen dann Mitarbeiter teilweise gehen. Und ich habe das Gefühl, dass es ein leichtes Umdenken jetzt schon gibt und das Umdenken wird sicherlich noch signifikanter in naher Zukunft werden, weil wir ja jetzt schon ein paar Krisen hinter uns hatten, ob es jetzt Lehman war, ob es jetzt die Euro-Krise war oder auch Corona, die Unternehmenslenker merken, ja, ich kann kurzfristig meinen Profit optimieren, aber wenn ich jetzt wirklich ein bisschen langfristiger denke, also in einem 3-Jahres-Horizont, weiß ich, ich muss das alles wieder kompensieren und wieder neue Leute finden. Und das ist extrem teuer und wird auch immer schwieriger in dem gesamten Kontext. Und oftmals ist es ja so, wenn die Krise vorbei ist und wenn ich mich in der Krise nicht gut verhalten habe, nicht menschlich verhalten habe, nicht investiert habe in meine Mitarbeiter, dann gehen die Mitarbeiter nach der Krise. Weil in der Krise zu wechseln ist für viele, naja, mache ich jetzt nicht, weil dann bin ich ja bei dem anderen Unternehmen last in, first out vielleicht, ne, weil da immer noch die Krise vorherrscht oder weil vielleicht zu wenig Jobs am Markt sind. Aber nach der Krise sieht man dann eigentlich, wer hat sich in der Krise gut um seine Mitarbeiter gekümmert. Und um das abzuwenden, da gibt es auch sicherlich einen großen Trend.
Jetzt hast du das schlimme Wörtchen Krise ein paar Mal in den Mund genommen. Ich persönlich finde das gar nicht so schlimm, weil ich ja auch jemand bin, das wissen meine ZuhörerInnen, dass ich mir solche Worte dann auch immer ganz genau anschaue, auch so von der Wortbedeutung her, wie sind solche Wörter auch entstanden. Eine Sprache ist was total Mächtiges oder was auch total Sinnhaftes, wenn man sich denn das dann etwas näher anschaut. Du hast ein paar Krisenherde genannt. Wir sind im Jahr 2024. Wir haben auch jetzt natürlich ein paar Krisen. Wir haben gesamtgesellschaftliche Themen, die auch wirklich auf die Wirtschaft drücken, beziehungsweise wo sich die Wirtschaft auch gar nicht mehr wirklich raushalten kann. Mein Thema ist jetzt nicht, dass wir uns die ganzen Kriege auf dieser Welt anschauen. Die wird es immer leider in irgendeiner Form geben. Mein Punkt geht eher dahin, Nils, in was für einer Krise befinden wir uns denn jetzt gerade? Weil du vorhin auch gesagt hast, wirtschaftliche Krise. Wir hatten Lehman Ende der 2000er, ne? Wir hatten die Corona-Krise. Ich glaube, das steckt jedem auch noch so ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven in den Knochen. Jeder hat da auch so seine eigenen Wahrheiten und Perspektiven drauf, ne? Wo stehen wir denn da jetzt gerade? Also in was für einer Krise befinden wir uns jetzt gerade?
Ja, im Grunde ist es die Unsicherheit. Ne? Nach der Inflation, nach der hohen Inflation, den hohen Energiepreisen und jetzt auch der Rohstoffthematik, also wie man das logistisch am besten löst, wie man jeder, der jetzt gerade ein Haus baut oder umbaut, weiß, wie teuer alles geworden ist von den Materialien. Diese Teuerungsspirale auf der einen Seite plus die Unsicherheit auf der anderen Seite. Ich nehme jetzt mal nur das eine Beispiel, Technologieoffenheit von der FDP. Nichts gegen die FDP jetzt in dem Fall, aber nur als ein Beispiel. Ne? Die ganze Welt geht gerade Richtung Elektroauto und in Deutschland sagen wir, nee, wir lassen es Technologie offen und es gibt noch ganz viele Privilegien auch für die Öl- oder benzinbetriebenen Autos, Dieselprivileg etc. pp. Und genau das macht es halt extrem schwierig zu reagieren. Was machen die? Natürlich die Automobilhersteller, und das ist eigentlich relativ logisch. die sagen, okay, dann verschieben wir unsere komplette Umstellung Richtung Elektro nochmal 2, 3, 4, 5 Jahre nach hinten, weil, Klammer auf, wir können ja jetzt Dinge, die wir schon entwickelt haben, die schon, wo es schon eine Produktionsstraße gibt, leichter verkaufen und günstiger verkaufen oder haben eine höhere Marge in dem Fall. Und ganz ehrlich, ein CEO ist nicht 20 Jahre an der Macht bei einem DAX-Konzern, sondern der hat seine 5, 6, 7, 8 Jahre max. Und der denkt halt nur in solchen Sphären. Und deswegen haben wir dann eine Unsicherheit am Markt. Das heißt, die Rohstoffeinkäufe entsprechend, ne, weil wenn alles jetzt auf Elektro gehen würde, würden natürlich die Speicher, die Akkus und so weiter, würden natürlich viel stärker im Preis fallen. Und dadurch haben wir jetzt noch eine gewisse Höhe an Preis. Wir haben noch eine Energiekosten. Dann haben wir den Verbraucher, der sich nicht sicher ist. Wir haben einen gewissen Unmut. Wir Deutschen sind ja eh so ein bisschen die Zweifler. Ne? Und das alles so in der Gemengelage führt dazu, dass es einfach keine Euphorie im Land ist. Ne? Man hat ja viel gehofft jetzt auf die Europameisterschaft, dass das ein bisschen reinbringt. Jetzt hoffen wir es vielleicht so ein bisschen auf die Olympiade. Ich hoffe, dass der September schon einen Aufwind bringt, weil klassischerweise ist immer der letzte Monat im Quartal eines so der besseren, vor allem wenn dann die ganzen Urlaube rum sind. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nichtsdestotrotz, es muss immer irgendwie weitergehen. Geld ist im Markt da. Also die Private Equities haben die Kohle, sie müssen sie ausgeben. Und ich denke und hoffe, dass wenn jetzt die Verwerfungen nicht größer werden, die es gibt, und wir wollen jetzt den Globus nicht aufmachen, aber ich glaube, jeder kennt sie, dann dürfte es eine leichte Entspannung jetzt geben, ab September an. Nichtsdestotrotz, auch eine Krise bietet Chancen. Also man sollte jetzt nicht bis dahin den Kopf in den Sand stecken.
Ja, darauf wollte ich jetzt gerade auch mit Blick auf die Uhr zum Ende unserer heutigen Episode, wollte ich auch genau darauf hinaus. Ist das nicht jetzt auch, und das liest man dann ja auch immer häufiger, das jetzt nicht auch eigentlich eine Riesenchance, weil du sagst es, wir haben wahnsinnig viele Zweifler im Land, ne? Wenn man da so ein paar Kulturstudien, auch von Hofstede, die vor Jahrzehnten gemacht worden sind, wenn man sich die mal genauer anschaut, dann sind wir eher zurückhaltend, was sowas angeht. Wir haben, und da mache ich jetzt auch nicht das ganz große Fass auf, aber wir haben auch eher ein Start-up-unfreundliches Land, wobei es da jetzt auch ein paar Veränderungen gibt. Ne? Also es gibt ein paar zarte Pflänzchen, also nicht nur Alligator, das ist jetzt HR Tech, aber es gibt auch ein paar andere, auch bundespolitische Entscheidungen, wo es da auch in die richtige Richtung geht, was Startups angeht. Wir sind aber natürlich meilenweit hinter den Amerikanern beispielsweise hinterher. Das werden wir auch nicht mehr aufholen, das ist der falsche Ansatz. Aber ist das jetzt nicht auch eine irre Chance, wenn man jetzt quasi einer von wenigen ist, die wirklich den Mut haben, da jetzt auch mal richtig voranzugehen? Weil dann, wenn es wieder floriert, da macht es ja dann gefühlt irgendwie dann jeder, ne? Weil es ist ja schön easy so vom Umfeld her. Ist das nicht jetzt auch eine irre gute Chance, sich zu differenzieren?
Absolut. Also du hast das Thema angesprochen, Mut. Ne, also jeder kann sich, wenn er die geeignete Idee hat und gute Partner haben, selbstständig machen und kann auch in Deutschland gefördert werden im ersten Jahr. Und sodass man diese Krise damit natürlich auch überbrückt, bis es dann wirklich losgeht. Da hast du völlig recht. Also erst zu starten, wenn schon es boomt, mag vielleicht der einfache Weg sein auf dem Papier. Aber ich glaube, wenn man erstmal so seine Lehre hinter sich hat, und wir wissen beide, Ausbildung oder Lehre ist jetzt nicht die schönste Zeit im Leben, aber sie ist wichtig. Und wenn ich die Lehrzeit sozusagen in meinem Startup jetzt in der aktuellen Phase mache, dann weiß ich wirklich auch jeden Kunden zu schätzen. Und genau diesen Mut wollen wir auch unseren Gründern und Gründerinnen zusprechen. Das heißt, wir machen zum Beispiel jetzt auch am 26.09. machen wir ein Female Founder Event. Das heißt, wir bringen explizit weibliche Gründerinnen zusammen im Bereich HR Tech. Warum? Weil es einfach zu wenig weibliche Gründerinnen im Bereich, vor allem im Bereich HR gibt. Also wir wissen es vielleicht alle und die Zuhörer wissen es auch. In den Entscheidungspositionen im Personal sind zumindest laut Statista 72% aller Führungskräfte weiblich. Trotz dessen sind die absolute Majorität aller Gründer in diesem Bereich männlich. Mhm. Deswegen wollen wir dem ja nicht ein Ende bereiten, das wäre falsch, sondern wir wollen vielen, vielen, vielen Frauen Mut zusprechen. Und deswegen haben wir gesagt, wir bringen das aufs Tableau, wir machen extra ein Event für Female Founder Und der Unterschied ist vielleicht zu anderen Events, die kriegen direkt Investments on stage. Das heißt, so, man kennt es vielleicht aus der Höhle der Löwen. Wir machen das ein bisschen weniger Hollywood da, sondern wir wollen wirklich konstruktive Kritik geben und den Frauen allen Mut zu sprechen. Wir werden die 5 Finalistinnen dort alle pitchen lassen vor einem Publikum von ungefähr 100 Leuten. Und dann werden sie dort direkt von der Jury Investmentzusagen bekommen. Und das ist zum Beispiel ein kleiner, bescheidener Teil, den wir auch dazu beitragen wollen, wirklich Menschen Mut zuzusprechen, das einfach zu versuchen. Und wir werden alles dafür tun, wie bei unseren anderen Ventures auch, dass sie dann natürlich auch erfolgreich sind.
Mut ist ein toller Abbinder, weil das tatsächlich jetzt in 2,5 Jahren ja klar Podcast und ich muss mich jedes Mal wieder schütteln, wenn ich diese Zahl sage, weit über 100 Episoden, also weit über 100 Wow. Interviews mit unterschiedlichsten Menschen aus ganz unterschiedlichsten Perspektiven mit dazu genommen. Ein anderer Investor, der Leonard Clemens, war letztes Jahr auch mal mit dabei, auch ein Software-Investor, aber auch mit einem ganz anderen Hintergrund, beispielsweise jetzt als du oder auch als Alligator. Ne? Grüße gehen raus auch an den Ben Fisser, der mich da im Januar auf Alligator aufmerksam gemacht hat und mich auch begeistern konnte für dieses Thema. Und da war ich auch mutig, ne? Weil ich da davor auch noch nicht wirklich als Investor irgendwie aufgetreten bin. Ne? Und ich merke das jetzt auch bei mir im Umfeld, also insbesondere im beruflichen Umfeld. Ey Stefan, was ist eigentlich dieses Alligator und was investierst du da eigentlich? Ne? Also für die Leute ist es anscheinend catchy und es scheint irgendein Buzzword zu sein, was bei den Leuten irre was triggert. Ja. Andersherum bringe ich ja meine HR-Expertise mit rein, ne? Und wir haben uns dazu auch schon intensiver ausgetauscht und dieses Mutigsein ist, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, so der rote Faden bei mir als Attribut. Ne, was aus jedem Gespräch in irgendeinster Form nicht unbedingt direkt genannt wird, aber ganz oft, so wie heute auch mit dir, Nils, aber in anderen Phasen, in anderen Interviews, durchaus auch mal irgendwie so zwischen den Zeilen, ne, immer dieses, wirklich dieses Mutigsein, insbesondere im HR-Umfeld, weil der Podcast ist ja für PersonalerInnen. Und das scheint uns als Attribut im HR irgendwie noch nicht wirklich angeheftet zu sein als Etikett, ne? Und das gibt es sicherlich schon, aber anscheinend noch nicht so, dass es, ich sag mal, die gesamte Welt irgendwie auch rafft, dass wir im HR mutige Personen haben.
Na, wir müssen vor allem sehr, sehr mutig sein, weil ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass HR immer mehr zum Herz des Unternehmens wird. Klar, wenn ich jetzt ein Produkt verkaufe, wenn ich jetzt irgendwie BMW bin, dann brauche ich tolle Produkte, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber HR wird immer mehr Aufgaben bekommen und immer wichtigere Aufgaben auf das Tableau bekommen, weil einfach es sich alles um diesen Menschen dreht. Und wir müssen den Menschen besser onboarden, wir müssen ihn attracten, wir müssen in diesem globalen Netz oder Wettbewerb, wir müssen versuchen, die Kultur hochzuhalten, wir versuchen, ihn weiterzubilden, wir müssen versuchen, seine oder ihre Skills maximal gut zu nutzen und im gleichen Atemzug die Person natürlich auch weiterzubilden und mitzunehmen auf diese Reise. Und deswegen glaube ich, dass wir sukzessive im HR einfach immer mehr die Rolle des Driver's Seats auch wirklich übernehmen sollen. Und es ist eigentlich immer noch eine Schande, dass nicht in jedem Unternehmen der Personalverantwortliche oder die Personalverantwortliche im Board sitzt und da wirklich eine komplette Stimme hat. Und natürlich auch, dass CEOs daran bewertet werden. Also ein Bonus rein am Umsatz ist fatal. Es sollte sowas wie ein NPS geben, es sollte irgendwas wie eine Fluktuation geben, es sollte irgendwas wie, wie viel haben wir investiert in unsere eigenen Mitarbeiter? Also was ist da die KPI sozusagen oder die Ratio versus anderen Ausgaben, dass man wirklich sehen kann, okay, ich als CEO entwickle dieses Unternehmen aktiv weiter und mir ist das Wohl der Menschen und damit ja indirekt das Wohl der Firma total im Herzen. Und deswegen, also da gibt es noch viel zu tun, aber du hast völlig recht. Wir brauchen den Mut, dass wir im HR die Stimme auch erheben. Wir brauchen aber auch immer CEOs, die das unterstützen, weil HR alleine kann es nicht bringen.
Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich glaube, auch das geht und das ist insbesondere im ersten Drittel des Podcasts bei dir gut rausgekommen im Alligator-Ökosystem. Das funktioniert nur gemeinsam. Alles andere ist Käse. Du hast vorhin EM, also Fußball-EM im eigenen Land, du hast die Olympiade genannt, die jetzt startet. Auch da, wenn wir sehen, welche Mannschaften dort Erfolg haben, ne, welche Länder sehr erfolgreich sind, das ist alles das Team selber. Also gerade bei den Olympischen Spielen irgendwie im Gefühl noch mal mehr als bei Fußball, Handball, Europa- und Weltmeisterschaften. Ne? Die sind ja mittlerweile auch sehr, sehr geldgetriggert. Also nicht unbedingt die Spieler, sondern die Turniere an sich. Ne? Also da spielt das ganz große Zaster natürlich auch mittlerweile eine sehr, sehr herausragende Rolle. Aus meiner Sicht, privater Gedanke, leider. Deswegen gehe ich auch gerne zu unterklassigen Vereinen, wie beispielsweise Werder. Ah nee, die sind ja wieder erste Liga. Nee, ich meine natürlich Waldhof Mannheim. Ja. Hertha war, glaube ich, in der zweiten Liga. Genau.
Ja, ja. Sind in der zweiten Liga, ja.
Ja, genau, aber auch da, ne, Geld spielt immer eine große Rolle und ich glaube, diesen Spin hinzubekommen, dass CEOs, das kann natürlich ein erster geiler Anker sein, wenn die auch daran bewertet werden, wie sich Menschen im Unternehmen weiterentwickeln und nicht nur an Profit and Lost, was ja bisher so der Fall ist. Und da spielst du dann oder da spielt Alligator als Investor, um da die Brücke zu schlagen, natürlich auch eine spannende Rolle, so etwas dann mit in die Ventures mit reinzubringen, ne?
Genau, also wir wollen im Endeffekt die Tools HR zur Verfügung stellen, dass sie auch wirklich mehr Arbeit leisten können, ne? Weil wir dann vieles automatisieren, vieles optimieren durch die ganze Softwarelösung, ohne dabei die Software zu erschlagen sozusagen, ne? Weil man muss ja auch die Menschen befähigen, mit diesen verschiedenen Tools umzugehen. Da haben wir aber auch Tools, die das zusammen vereinfachen und wo Prozesse oder Workflows gebildet werden können, sodass man wirklich auch die Qualität immer auf dem Schirm hat oder dass man nicht verschiedene Systeme hat, wo man verschiedene Daten eingeben muss, sondern dass, wenn man es in ein System eingibt, es automatisch auch in den anderen Systemen landet und so weiter und so fort. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir wissen, ein Tool zu machen, um ein Tool zu haben, wird HR nicht nach vorne bringen, sondern wir müssen Tools bauen, die HR entlasten und befähigen, ihren Job noch besser zu machen. Als es eh schon.
Ja, a fool with a tool is still a fool, wird jetzt, glaube ich, jemand Schlaues dazu sagen. Das heißt, es muss auch da wieder Hand in Hand gehen, gemeinsam mit einer ganz großen Prise Mut. Ich glaube, die hast du heute, Nils, zumindest in meiner Wahrnehmung, auf jeden Fall versprüht. Danke für deine Zeit. Wir vernetzen dich und natürlich das Ökosystem Alligator auch bei uns in den Shownotes und da draußen, wenn es Fragen an den Nils oder auch an mich gibt, dann haut die einfach direkt raus via LinkedIn. Da habe ich den Nils, glaube ich, auch das erste Mal angeschrieben und wir haben uns sofort miteinander vernetzt. Ich glaube, das ist eine Stärke, die müssen wir auch weiterhin nach außen tragen. Kurzes Gespräch miteinander austauschen, die muss man nicht großartig drauf vorbereitet sein, ne? Waren wir auf unser Gespräch auch nicht, sondern einfach Köpfe zusammenstrecken, Gemeinsamkeiten herausfinden und dann wirklich dann daran arbeiten und einfach machen.
Ja. Absolut.
Super. Nils, Grüße gehen raus nach Berlin und auf bald dann in Person wahrscheinlich. Ciao, ciao.
Vielen Dank.